von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, Folge 30, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, Chef der Dadat Bank. Hallo Ernst.
Hallo Robert, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Studiogast ist heute Florian Töpfel, Equity Investment Spezialist und Associate Director bei der UBS Asset Management. Dort ist er für aktive Aktienstrategien im Bereich Healthcare und Biotech zuständig. Hallo Florian.
Hallo Robert, hallo Ernst, freut mich dabei zu sein.
Zu Beginn vielleicht so ein bisschen zur Abklärung des Begriffs Gesundheitswesen, Gesundheitssektor. Wo endet der bei euch? Geht das ein bisschen in die Pflege hinunter? Vielleicht kannst du uns den Markt so ein bisschen beschreiben und welche Teilnehmer in dem überhaupt vorkommen?
Ja, gerne beginnen wir doch zunächst mit den wichtigsten Teilnehmern. Ich glaube, das gibt einen sehr guten Überblick, welche Firmen unter dem Begriff Gesundheitssektor oder Gesundheitsbereich laufen. Und dazu ist es ein Blick auf die Wertschöpfungskette des Sektors zu werfen. Ja, beginnen wir mit der Wertschöpfungskette bei den Zulieferbetrieben. Also das sind diejenigen Unternehmen, die die benötigten Materialien für die Herstellung des eigentlichen Gesundheitsprodukts zur Verfügung stellen. Dort sprechen wir also klassisch von den sogenannten Life Science Tools and Services Unternehmen, aber auch die sogenannten Contract Research Organisationen, sprich diejenigen Unternehmen, die die Planung und dann auch die Durchführung der klinischen Studien übernehmen. Unter diesen Zulieferbetrieben fallen aber auch ganz klassische Chemieunternehmen oder Chemiezulieferer, die einzelnen Bestandteile für das Medikament oder das letztendliche Endprodukt dann zur Verfügung stellen. An zweiter Stelle kommen hier die Hersteller, die sogenannten Manufacturer. Die sind zuständig für die Entwicklung und die Herstellung der medizinischen Produkte. Sprich, hier unterhalten wir uns über die klassischen Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und auch die Medizintechnikunternehmen. An dritter Stelle kommen dann die Vertriebsunternehmen, sprich die fertigen Produkte nach der Herstellung werden wiederum von den Vertriebspartnern an die Patienten vertrieben. Hier haben wir Wholesaler, hier haben wir Serviceunternehmen wie Apotheken, aber auch andere Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kliniken oder Alterseinrichtungen. Ja, und am Ende der Kette stehen dann die Zahlenden, die Endkunden in Form der Patienten, Angestellte oder auch die Regierung, indirekt da oftmals Krankenkassen ja auch staatlich finanziert sind. Ich glaube, interessant an der Stelle ist auch nochmals die Bedeutung des Healthcare-Sektors und dessen Anlageuniversum hervorzuheben. Trotz dass wir ja jetzt recht intensiven Kontakt mit dem Sektor über die vergangenen gut 2 Jahre aufgrund der Pandemie hatten, ist der Sektor als Anlageuniversum für einige Investoren nach wie vor recht unbekannt. Und ja, dabei zählt der Gesundheitsmarkt weltweit zu den bedeutendsten Industriezweigen und weist auch ein sehr ansprechendes Wachstum auf. Betrachtet man beispielsweise mal die Gewichtung eines globalen Index wie dem MSCI World Index, so spiegelt die Bedeutung des Healthcare-Sektors auch die Gewichtung wider. Ich habe mir das Ganze per Ende April mal angeschaut. Dort haben wir den Technologiesektor mit rund 21,6% im Index als größten Sektor. Und knapp hinter dem Finanzsektor mit 13,6% kommt bereits der Healthcare-Sektor mit 13,4%, also nahezu gleich auf der drittgrößte Sektor im breiten Marktindex.
Kannst du uns da jetzt vielleicht auch noch ein paar Marktteilnehmer, so bekannte Namen, dass sich die Zuhörer unter Vertrieb, Zulieferer und Manufacturer, okay, könnte Pfizer sein, sage ich einmal, aber was sind denn so die bekannte große Zulieferer?
Genau, wir haben auf der Zulieferseite oftmals Laboratory Corp of America. Wir haben sehr viel spezialisierte Unternehmen. Wir haben eine Eli Lilly, die in der Herstellung dann aktiv wird, aber teilweise auch Zulieferaufgaben übernimmt. Wir haben eine BioNTech, die auch in der Herstellung immer aktiver wurde. Wir haben aber auch auf der Contract Research Organisationsseite, das ist gerade ein sehr boomender Markt im asiatischen Bereich. Dort haben wir Hangzhou Hengrui als Unternehmen, was sehr stark Aufträge auch immer mehr in Europa übernimmt, um dann quasi diese Planung und Durchführung der klinischen Studien zu übernehmen und dann die Herstellung, den Weg zur Herstellung der Manufacturer zu ebnen.
Du hast gerade das Stichwort, das ist nicht das Stichwort, aber das Unternehmen BioNTech erwähnt. Das bringt uns, ja, ich sage mal, Stichwort Gesundheitskrise, Corona-Pandemie, ungefähr 2 Jahre haben wir das hinter uns. Welchen Einfluss hat das Ganze denn auf den Sektor? Du hast vorher erwähnt, 13,4% Indexgewichtung. Das heißt, es ist automatisch schon ein wichtiger Medial, war er jetzt sehr präsent. Man hat gelesen, irrsinnige Investitionen sind in diesem Bereich geflossen. Ist das jetzt so ein Schub in die Zukunft gleichzeitig oder ist es ein bisschen vielleicht sogar ein Schweinezyklus wie bei Rohstoffen? Da wurde jetzt irrsinnig viel investiert, aber jetzt haben wir keine Pandemie mehr.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich denke, mit dem Ausbruch der Pandemie und der damit zusammenhängenden Entwicklung der wirksamen Impfstoffe ist der Fokus der Anleger auch durch die mediale Berichterstattung automatisch auf Namen wie BioNTech, Moderna oder auch Novavax gerichtet worden. Und daher erachten Anleger oftmals gerade diese Namen auch als repräsentativ für den gesamten Healthcare-Sektor. Und ich glaube, hier ist es wichtig zu erwähnen, dass bei einer ganz großen Vielzahl an Unternehmen, welche hinsichtlich ihrer Aufträge oder dem Umsatz durch die Pandemie jetzt eine Art Sonderkonjunktur erlebt haben, Covid oder die pandemiebezogenen Aktivitäten aber nicht das Kerngeschäft darstellen. Was zeigt das also? Das zeigt, dass die Bekämpfung der Pandemie und die damit verbundenen Aktivitäten der Unternehmen nur einen Teilbereich des Healthcare-Sektors darstellen. Und es neben den wirtschaftlichen Profiteuren der Pandemie jede Menge Unternehmen gibt, die von den langfristigen Megatrends des Sektors profitieren und daher für Investoren attraktive Anlageopportunitäten auch bieten. Der Hinweis ist besonders wichtig, denn mit den regional auslaufenden Covid-Schutzmaßnahmen, die wir jetzt gerade zu Beginn dieses Jahres gesehen haben, verbreitet sich ja so ein bisschen das Gefühl, das Ende der Pandemie zu erreichen. Und entsprechend fragen sich Investoren zu Recht, wie du auch, ja, ob der Fokus auf den Sektor damit ein Ende findet, ob das wieder ein Ende des Zyklus ist jetzt für die Pandemie, ja, scheinbar dem Ende entgegenläuft. Und die klare Antwort darauf lautet nein. Also Healthcare und seine Trends sind wirklich hier, um zu bleiben. Ich glaube, ein Beleg dafür, dass wir eben noch nicht ganz am Ende angekommen sind, ist die jüngste Omikron-Welle, die wir jetzt leider in China wieder aufwachen sehen, welche ja fortlaufend die hohe Bedeutung des Gesundheitswesens auch eindrucksvoll unterstreicht. Und es wird ebenfalls ersichtlich, ja, wenn man sich auch die Vermögensflüsse in Aktienanlageprodukte mal anschaut mit Bezug zum Healthcare-Sektor, dass seit Beginn der Pandemie wirklich eine enorm hohe Nachfrage stattgefunden hat nach diesen Produkten. Mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft Anfang 2021 ist das Ganze zwar etwas abgeflacht, insgesamt bleiben wir aber doch deutlich höher auf höheren Niveaus im Vergleich zu vor der Pandemie. Und das gibt mir eigentlich das Zeichen, oder unterstreicht, dass das veränderte Bewusstsein für das Thema Gesundheit und die Wahrnehmung des Healthcare-Sektors kein kurzfristiger Trend während der Lockdowns oder der Hochphase der Pandemie war, sondern vielmehr als attraktives und langfristiges Investmentthema das Interesse vieler Anleger geweckt hat. Also, um deine Frage kurz zu beantworten, wir sehen hier keinen Zyklus, der jetzt dem Ende zugeht, sondern zahlreiche Opportunitäten, die langfristig sehr attraktiv sein können für Investoren.
Mhm. Kann man eigentlich beziffern, von welchem Marktvolumen wir in diesem Bereich so in etwa sprechen?
Du meinst in Bezug auf die Investment-Universum?
Umsatz zum Beispiel. Also von was für einem Umsatz reden wir in diesem Sektor denn so in etwa denn?
Das ist natürlich schwierig zu beziffern. Also wir haben ja eine sehr breite Fächerung über den Sektor hinweg. Wir haben sehr kleine, frisch auf den Markt gekommene Biotechnologieunternehmen, die über IPOs, die Aktivität dort ist sehr hoch, an den Markt kommen. Die Unternehmen haben teilweise ja sehr kleine oder noch gar keine Umsätze. Sprich, sie sind dann noch in einer Research-Phase für ihr angehendes Produkt. Hier ist meistens gestaffelt in 3 unterschiedliche Research-Phasen, die Unternehmen durchlaufen müssen und dann jeweils auch die Zustimmung der Gesundheitsbehörden brauchen. Heißt, dort haben wir ja teilweise noch keine Umsätze, bis hin zu Multimilliarden-Umsätzen bei den großen Pharmaunternehmen, sei es eine Merck, sei es eine Pfizer, sei es eine Eli Lilly, eine Johnson & Johnson. Also das ist wirklich eine sehr große Bandbreite, wo auch die Investoren die Auswahl treffen möchten. Möchten wir eher etwas defensiver positioniert sein im Bereich Large- und Megacap-Pharma oder möchten wir etwas mehr Wachstums-Exposure haben zu Firmen, die vielleicht eher im Small- und Midcap-Bereich unterwegs sind und sehr hohe Innovationsniveaus ausweisen.
Mhm. Vielleicht ein bisschen allgemeiner mal gesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht oder sind die Hauptgründe für Anleger, Anlegerinnen in den Healthcare-Sektor an sich zu investieren? Und vielleicht verbindet man das mit so einem Schlagwort. Es gibt Megatrends. wie Technologie und Co., kann man das so ein bisschen einfügen in diesen Begründungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Demografie ein Grund sein könnte, steigende Überalterung in der vor allem westlichen Gesellschaft, um den Gesundheitssektor als attraktiv anzusehen. Was sind denn so die Schlagworte, mit denen du Anleger überzeugst?
Ja, absolut. Ich glaube, dafür würde ich gerne etwas weiter ausholen. Ich glaube, es ist erstmal eine der Kernfragen, wenn man sich mit dem Anlageuniversum auseinandersetzt, wieso man denn überhaupt in Healthcare investieren sollte. Ich meine, man spricht immer davon, dass die Investition in die eigene Gesundheit die beste Investition ist oder Gesundheit das höchste Gut ist. Die Antwort für das reine Investmentuniversum für den Investor liegt tatsächlich in diesen langfristigen Trends, die du auch angeteasert hast. Heißt strukturelle Wachstumschancen, aber auch Wachstumstreiber, die langfristig wirken. Was genau bedeutet das? Neben der Bedeutung des Sektors für die Volkswirtschaft, die wir herausgestrichen haben, haben wir die vergangenen 2 Jahre gezeigt bekommen, welche eine bedeutsame Rolle das Gesundheitswesen mit seiner Innovation in der Bekämpfung der Pandemie eingenommen hat. Und sicherlich hat dieser erhöhte Fokus auch geholfen, das Anlageuniversum etwas prominenter bei Investoren zu platzieren. Nichtsdestotrotz ist das Gesundheitswesen aber auch vorher schon ein Sektor gewesen, der zu jeder Zeit ein sehr hohes Maß an Innovationskraft aufgewiesen hat und auch zahlreiche fundamentale Treiber hatte, wie beispielsweise du genannt hast, den demografischen Wandel, das Wachstum in Schwellenländern und aber auch die konstant hohe Nachfrage nach Therapielösungen, die als Treiber fungiert haben für den Sektor. Die relevantesten Trends innerhalb des Sektors sind also nicht nur vorübergehender Natur, sondern langfristig und werden entsprechend auch über die nächsten Jahre positiv auf den Sektor wirken. Und wir sehen Covid hier ein Stück weit ja nochmal als Beschleuniger, da nicht nur der große Investitionsbedarf offengelegt wurde, sondern nun auch von den Entscheidungsträgern und auch vom Sektor selbst erkannt wurde. Wenn wir auf die Trends, die großen, zu sprechen kommen, die den Sektor prägen, dann ist an der Stelle, glaube ich, nochmals wertvoll zu unterstreichen, dass wir uns innerhalb des Sektors im Schnittpunkt mehrerer positiver und langfristiger Trends befinden. Also es bedeutet, wir sehen die Einflüsse sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Beginnen wir vielleicht erst mit der Nachfrageseite. Hier sind es wirklich Trends wie der demografische Wandel. Ich glaube, offensichtlicher Trend, der keine größeren Ausführungen benötigt. Hierbei ist es nur wichtig zu verstehen, dass dieser Trend nicht nur in den weiterentwickelten Industrienationen wirken wird und für einen deutlich höheren Bedarf an Gesundheitslösungen sorgt, sondern vor allem auch in den Entwicklungsländern die Nachfrage deutlich antreibt. Paart mit dem Trend, dass wir sehr großes Wachstum im Bereich Emerging Market Healthcare, also in den Schwellenländergesundheitssektoren sehen. Einerseits führt also eine stetig wachsende Bevölkerung zu automatisch einer höheren Nachfrage im Gesundheitssektor. Andererseits wird das Gesundheitswesen durch steigenden Wohlstand in diesen Nationen aber auch für einen breiteren Anteil der Bevölkerung zugänglich. Das ist ein ganz wichtiger Trend. Ein dritter Trend auf der Nachfrageseite ist sicherlich auch der Wandel im Lifestyle, im Lebensstil der Bevölkerung. Also nicht erst seit der Pandemie ist ein Wandel im Lifestyle deutlich erkennbar. Wir haben positive Aspekte gesehen, höheres Bewusstsein für die eigene Gesundheit. Wir haben regelmäßigeres Treiben von Sport als Trend erkennen können und auch eine gesündere oder zumindest ausgewogenere Ernährung. Das sind die positiven Beispiele. Gleichzeitig hat die Pandemie aber leider auch zur Verstärkung der negativen Entwicklung geführt. Also wir waren mit Themen wie Isolation, Einsamkeit, psychischen Erkrankungen konfrontiert. Und gerade soziale Isolation und Einsamkeit kann ja diese vorhandenen Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen, verstärken und den Therapiebedarf dafür steigern. Vielleicht einen letzten großen Trend auf der Nachfrageseite zu nennen. Und auch hier ist Covid wieder das letzte oder jüngste Beispiel. Wir haben natürlich kontinuierlich Gefahren durch neue Erkrankungen. Wir leben in einer deutlich globalisierteren und vernetzteren Welt. Und auch künftig werden die Risiken und der Bedarf auch neuer Therapieformen hoch bleiben. Zudem darf man nicht vergessen, dass wir sehr viele Krankheitsbilder gerade im Bereich der seltenen Krankheiten haben, wo wir nach wie vor einen erheblichen ungedeckten medizinischen Behandlungsbedarf haben. Das ist die Nachfrageseite. Auch auf der Angebotsseite gibt es wichtige Trends, die wir mit den Kunden besprechen. Hier sind speziell 2 zu nennen. Einmal das hohe Maß an Innovation, also der Fortschritt bei medizinischen Lösungen, der ist getrieben von innovativen Technologien und der erfolgt enorm rapide. Wenn wir uns beispielsweise hier mal vorstellen, vor 18 Monaten haben wir noch nicht über eine mRNA-basierte Impfstoffplattform gesprochen oder beispielsweise auch im Bereich der Blutzuckermessung wurde über die letzten Jahre ein enormer Fortschritt erreicht. Wir sehen also auch sehr viel IPO-Aktivität, die ich vorher angesprochen hatte, sehr viel junge, dynamische, hochversierte Unternehmen an den Markt kommen. dafür sorgen, dass immer wieder neue Technologien den Sektor vorantreiben. Der zweite Trend auf der Angebotsseite ist gleichzeitig die Konsolidierung, die wir sektorweit sehen. Also wir haben gerade im Bereich der Large- und Megacaps, im Pharma-Bereich speziell, Unternehmen, die mit sehr komfortablen Liquiditätsbeständen ausgestattet sind, die sich gleichzeitig aber auch der Herausforderungen ausgesetzt sehen, dass Patente auslaufen, also der Patentschutz ihrer Medikamente. Das ruft Konkurrenz durch Generika auf den Schirm. Und das führt dazu, dass gerade diesen größeren Unternehmen nach kleineren, innovativeren Unternehmen Ausschau halten, um dann in einer M&A-Transaktion eine Akquisition vorzunehmen, um weiter attraktives Wachstum aufweisen zu können und ja, innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Das klingt ja an sich sehr positiv. Kann man darauf ausgehen, prinzipiell, dass sich ein überdurchschnittliches Wachstum in diesem Sektor gegenüber der Gesamtwirtschaft zu erwarten habe? Und ist das irgendwie zu beziffern? Und wie war es denn in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Pharma gilt ja so ein bisschen als sehr stabiles Geschäft zumindest, aber mit stabilen Wachstumsraten auch.
Genau, also ich glaube, wenn man auch auf die Wertentwicklung schaut, dann sieht man, dass der Pharmasektor, aber auch insgesamt der breite Healthcare-Sektor des Gesundheitswesens stets über die Zeit hinweg sehr stabile, aber auch attraktive oder ansprechende Wachstumsraten aufweisen konnte. Also im Schnitt haben wir hier wirklich Wachstumsraten von 4-5% auch erreichen können. Und wenn man auch die lange Frist betrachtet, dann hat der Sektor auch outperformed. Ich denke, wichtig ist es hier auch wirklich, dass der Sektor kein hochzyklischer Sektor ist, also oftmals von Investoren auch als eher etwas defensiver wahrgenommen wird, was dann auch gerade in etwas volatileren Marktphasen sicherlich von Vorteil ist, wenn man hier eine gewisse Gewichtung im Portfolio auch investiert hat.
Aber prinzipiell kann man davon ausgehen, man hat überdurchschnittliches Wachstum im Sektor gegenüber der Gesamtwirtschaft zu erwarten.
Genau.
Das heißt, man ist eigentlich nicht im Technologiesektor drinnen, aber zumindest in einem Wachstumsmarkt, einem größeren. Bringt mich aber ein bisschen zu einem anderen Thema, aber denn wo viel Licht, da ist doch sicher auch Schatten. Wo liegen denn die Herausforderungen des Bereichs, die Risiken so ein bisschen? Also theoretisch könnte ich mir sogar vorstellen, wir hatten Corona, wir hatten viele staatliche Ausgaben, die Budgetdefizite sind in die Höhe geschnellt, noch weiter. Das heißt, irgendwann, wenn staatliche Ausgaben reduziert werden, Druck auf Medikamentenpreise von staatlicher Seite, ist das eine mögliche Herausforderung? Was sind die Herausforderungen des Sektors für dich?
Ja, absolut. Ich glaube, auch hier einleitend ist es wieder wichtig. Der Sektor hat mittlerweile festgestellt und auch die Entscheidungsträger in der Politik haben eigentlich global festgestellt, man kann nicht so weitermachen, wie es bisher gelaufen ist im Healthcare-Sektor. Was war die bisherige Entwicklung? Wir haben einfach immer einen größeren oder wachsenden prozentualen Anteil des Bruttoinlandprodukts dafür verwendet, unsere Gesundheitsausgaben zu finanzieren. Das ist sicherlich ein Trend, der nicht nachhaltig ist. Das ist eher ein Trend, der das Problem weiter nach hinten auf andere oder die nächsten Generationen verschiebt. Und dieser Trend wird jetzt angepackt. Das heißt, wir können hier ein Stück weit von einer Transformation im Sektor und im Gesundheitswesen sprechen. Und es ist sicherlich richtig, und ich glaube, wenn man auch die politischen Diskussionen gerade in den USA verfolgt, seit Präsident Biden gewählt wurde, kam er ja recht schnell auch mit seinem Build Back Better Plan. Dort sind wir jetzt zwar inzwischen bei Build Back Better 2.0. Also der ganze Plan muss überarbeitet werden, weil er diese großen Volumina an Investitionen nicht durchbekommen hat. Aber trotzdem wird es hier auch das Thema Healthcare als Kernthema beinhalten. Und seine Vorstellung ist wirklich, einem breiteren Anteil der US-Bevölkerung auch Zugang zu dem Gesundheitswesen zu verschaffen und die Bezahlbarkeit der Lösung auch zu garantieren oder zumindest zu verbessern. Und ich glaube, hier sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, was auch in den letzten Jahren, wenn wir uns die fünfjährige Performance beispielsweise betrachten, immer wieder phasenweise für Volatilität im Sektor unter den Investoren auch für mehr Nervosität gesorgt hat, dass diese Pricing-Reformen, wie man es dann nennt, potenziell den Unternehmen einen Teil der Gewinne wegschneiden könnte, dadurch, dass die Preise reduziert werden. Ich glaube, man muss es ein Stück weit so sehen, dass natürlich kurzfristig der Einfluss auf die Gewinne ein Stück weit stärker sein könnte. Auf der anderen Seite haben dann durch diese Umstellung im Healthcare-System aber auch mehr Leute Zugang. Sprich, die Nachfrage ist ja weiterhin der Treiber, sodass sich dieser Effekt die Waage halten soll. Aber ich stimme dir zu, es gibt einige Herausforderungen im Gesundheitswesen. Wenn wir beim Thema Bezahlbarkeit und Zahlungsreform sind, wir müssen es schaffen, im Sektor ein Stück weit einen Übergang von diesem traditionellen Gebührenmodell zu einem mehr wertorientierten Versorgungsmodell zu schaffen. Das bedeutet, umgangssprachlich gesagt, der Patient sollte am Ende wirklich für das zahlen, was er erhält, also den Behandlungserfolg. Das Thema Bezahlbarkeit ist ein ganz großes und wichtiges Thema. Heißt, wir müssen Möglichkeiten finden, nicht unbedingt zwingend notwendige Kosten im System durch kostengünstigere Alternativen zu senken. Hier kommen auch wieder Generika oder die sogenannten Biosimilars, also ja, ein bisschen umgangssprachlich wieder gesagt, Nachahmerprodukte, wenn Patente ausgelaufen sind ins Spiel, die einfach kostengünstigere Alternativen darstellen. Aber auch das ganze Thema Automatisierung und Digitalisierung ist ein ganz großes und wichtiges Thema. Also der Healthcare-Sektor ist derzeit der Sektor, der mit am meisten Daten produziert, aber gleichzeitig auch derjenige Sektor, der diese Daten mit am wenigsten nutzt. Also hier gibt es ja enorme Opportunitäten. Wir haben aber auch im Sektor ein gewisses Konsumerverhalten. Also das Konsumentenverhalten der Patienten hat sich stark verändert. Wir brauchen eine Verbesserung bei der Zugänglichkeit der Versorgung. Hier sprechen wir, und das hat auch die Pandemie wieder gezeigt, über alternative Standorte, über das Thema Telemedizin. Und wir brauchen auch eine Verbesserung der Preis-Qualitätstransparenz. Also der Patient muss wirklich in der Lage sein, volle Transparenz und Zugang zu Informationen zu haben, um am Ende dann auch eine fundierte Entscheidung zu seiner Behandlung treffen zu können. Und wir sehen, dass Patienten auch immer verstärkter das Thema Personalisierung adressieren. Sprich, Patienten wollen maßgeschneiderte Behandlungen für ihr akutes Problem haben, was auch gleichzeitig eine bessere Wirksamkeit und auch geringere Gesamtkosten fürs System bringen würde, wenn wir nicht einfach nur eine Behandlungsmethode über alle Patienten hinweg anwenden, sondern wirklich über die Technologien wie Gentherapie oder Präzisionsmedizin es schaffen, auf den individuellen Patient die Behandlung bestmöglich anzupassen. Und abschließend ist, glaube ich, auch das Thema integrierte Versorgung und Kollaboration eine der Kernherausforderungen. Das bedeutet, wir müssen es ermöglichen, wirklich eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teilnehmern im Gesundheitswesen zu erreichen. Ich glaube, auch hier ist Covid wieder ein sehr gutes Beispiel. Hier haben wir gesehen, dass wir ein enorm hohes Maß an Zusammenarbeit über den Sektor hinweg hatten, aber auch über die verschiedenen Sektoren der Wirtschaft hinweg. Also wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass Unternehmen wie Amazon oder FedEx geholfen haben, Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, Impfstoffe mit auszuliefern, Masken, Testkits mit auszuliefern. Das zeigt eigentlich, wie viel Effizienzgewinn hier noch möglich ist im Sektor.
Ja, dann du hast uns ja einen sehr umfangreichen Überblick mittlerweile gegeben zum Thema Healthcare, das Ganze gut dargestellt, auch gesprochen von einem guten Wachstum in der Vergangenheit, 4-5%, glaube ich, hast du erwähnt, auch in der Zukunft, glaube ich, ein sehr gutes Bild auch gezeichnet. Spannend dabei vielleicht auch, wie war hier die Entwicklung, wie hat sich hier der Markt entwickelt, der Healthcare-Sektor entwickelt, insbesondere auch im Vergleich zum Beispiel zum MSCI World, mittel- oder kurz- oder langfristig auch, ja.
Ja, ich glaube eben, dass neben all den fundamentalen Treibern auch für Investoren wichtig zu sehen, unterm Strich, was hat der Sektor oder ein Sektorinvestment mir gebracht. Wenn wir es langfristig anschauen, hat der Healthcare-Sektor den breiten Markt also doch deutlich outperformen können und auch kurzfristig seit Jahresbeginn, vielleicht ist es hier etwas leichter, noch die Zahl mitzunennen, seit Jahresbeginn per Ende April liegt der Sektor rund 5,23% vor den globalen Aktienmärkten, also auch wieder in Bezug auf den MSCI World Index. Mittelfristig, das hatte ich angedeutet, über rund 5 Jahre hingegen ist er etwa gleich auf mit dem breiten Markt, auch wieder gegen den MSCI World betrachtet. Die Hauptgründe für die kurz- bis mittelfristig etwas volatilere Performance liegt ja speziell in 2 Gründen. Einen hatte ich bereits mal erwähnt, die Unsicherheit durch die Debatten rund um die Healthcare-Reform, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Immer wieder, wenn dieses Thema der Pricing-Reform und potenzieller Kürzungen von Medikamentenpreisen auf den Tisch kam, dann haben Investoren kurzfristig etwas nervöser reagiert. Ja, mit Rückblick auf diese Phasen kann man sagen, das waren stets immer wieder auch sehr gute Möglichkeiten oder Einstiegszeitpunkte für Investoren, da der Sektor sich auch recht schnell wieder von diesen Diskussionen erholt hat. Der zweite Grund, vor allem im letzten Jahr, in 2021, war der sogenannte Reopening Trade, den wir gesehen haben an den Märkten. Also mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft standen natürlich vor allem diejenigen Sektoren im Fokus der Anleger, die zuvor im 2020 durch die Pandemie am stärksten getroffen waren. Hier sprechen wir also über Sektoren wie Industrie, wo die Produktion wieder massiv hochgefahren wurde, oder auch der ganze Reise-, Freizeitsektor. Und ja, ich glaube, der Tech-Sektor und auch der Healthcare-Sektor waren die Gewinner des Jahres 2020, da sie verstärkt im Fokus standen mit Work from Home und eben dem ganzen Einfluss der Pandemie. Entsprechend war der Sektor hier im vergangenen Jahr etwas weniger stark nachgefragt. Also die kurz- und mittelfristige Entwicklung unterstreicht aber auch, dass wir uns im Sektor aktuell wirklich auf weiterhin attraktiven Bewertungsniveaus befinden, zu denen der Sektor aktuell investiert werden kann.
Okay, das war jetzt ein bisschen ein Blick in den Rückblickspiegel, ganz eine gute Entwicklung oder ein schönes Bild hier gezeichnet. Wenn man jetzt aufs Jahr 2022 oder über das heutige Jahr hinausschaut für den Bereich Healthcare, wo liegen hier die Chancen und wo auch die Risiken natürlich?
Ja, beginnen wir vielleicht mit der Risikoseite. Ich glaube, derzeit beschäftigen die Investoren zahlreiche Sorgen. Also die Ankündigung über eine restriktivere Geldpolitik zu Beginn des Jahres der Federal Reserve sowie weiter steigende Inflationsraten führten zu Jahresbeginn ja zu größerer Sorge vor einer abnehmenden Wirtschaftsdynamik und damit auch spürbar erhöhter Volatilität an den globalen Aktienmärkten. Mitte, Ende Februar kam dann der fürchterliche Krieg in der Ukraine hinzu, der die Sorgen nochmals verstärkt hat. Was man, wenn man es ein Stück weit nüchtern betrachtet, auf Sektorebene sagen muss, ist, dass der Healthcare-Bereich dabei im Vergleich zu anderen Branchen jedoch weniger stark getroffen ist und dabei auch die zuvor erwähnten defensiveren Charakteristika recht gut ausspielen konnte. Es bleibt natürlich aber hinzu auch das Thema der Pandemie. Ich hatte es vorhin erwähnt, in China sehen wir oder haben wir in den vergangenen Wochen Rekordzahlen gesehen, neue Lockdowns, die kamen. Dabei gilt es auch ein Stück weit zu bedenken, dass wir in der Volkswirtschaft den Einsatz eines eigenen Covid-Impfstoffs gesehen haben, welchen basierend auf klinischen Studien keine allzu hohe Wirksamkeit attestiert wurde. Und der Impfstoff wurde auch damals auf die ja zu der Zeit dominante Delta-Variante ausgerichtet oder entwickelt. Also es bleibt hier auch zumindest mal zu hinterfragen, wie hoch der Impfschutz denn in der Bevölkerung in China gegen die aktuelle Omikron-Variante und deren Subvarianten auch ist. Ich glaube, zusammenfassend für die Risikoseite kann man aber wirklich sagen, dass der Healthcare-Sektor von vielen dieser Risiken nicht direkt betroffen sein sollte. Covid weiterhin für zahlreiche Unternehmen einen Rückenwind darstellen dürfte. Gerade wenn wir in den Herbst und Winter reingehen, erwarte ich, dass das Thema doch wieder prominenter wird. Die abnehmende Wirtschaftsdynamik trifft die eher antizyklischen Umsätze der Firmen weniger. Also ja, die Ausgaben für Gesundheitswesen orientieren sich ja nicht am Konjunkturzyklus, sondern an dem Bedarf oder der Nachfrage der Patienten. Und der ist, wie wir vorhin gehört haben, steigend. Und auch für die anhaltend hohen Inflationsraten ist der Sektor eigentlich recht gut positioniert. Wir haben zahlreiche Subsektoren wie die Pharmaindustrie, MedTech-Unternehmen oder auch Managed Care, die Kosten eigentlich wirklich recht gut an die Endkunden weitergeben können. Auf der anderen Seite, die Chancen liegen darüber hinaus ja in den weiter sehr robusten Fundamentaldaten des Sektors sowie den langfristigen Werttreibern, die wir zuvor detaillierter besprochen haben. Wir haben aktuell die angesprochenen ansprechenden Bewertungsniveaus relativ zum breiten Markt, aber auch absolut gesehen im Vergleich zu den langfristigen Durchschnittsniveaus, auf denen der Sektor gehandelt hat. Wir haben abnehmende Sorgen der Investoren vor weitreichenden Gesundheitsreformen, zudem auch die Hoffnung, dass durch diesen Build Back Better Plan 2.0 eine Ausweitung des Zugangs zum Gesundheitsmarkt in den USA stattfindet und die Unternehmen davon profitieren können. Und abschließend haben wir natürlich weiterhin eine sehr hohe Dynamik, was die IPO-Aktivität im Markt betrifft, aber auch die M&A-Aktivität, also Merger und Acquisition, die dafür sorgt, dass die Innovation stets weiter angetrieben wird, Kapital von den eher etablierten Large- und Megacaps hin zu kleineren, innovativeren Playern umschichtet und damit den Innovationskreislauf im Sektor am Laufen hält.
Sehr spannend. Für Anleger, für Investoren, Florian, welche auch in diesen Sektor investieren wollen, welche Lösungen bietet hier die UBS, das UBS Asset Management an?
Ja, unser Investmentteam im Healthcare-Bereich innerhalb von UBS Asset Management bietet einen sehr langfristigen und erfolgreichen Track Record im Management unseres globalen Healthcare-Portfolios. Das wurde 1998 bereits aufgelegt. Was wir in den letzten Monaten und Quartalen angeschaut haben, ist diese Beschleunigung dieser Transformation, von der ich zuvor gesprochen hatte, im Sektor. Und wir haben begonnen, das Portfolio eigentlich schrittweise in den vergangenen Jahren immer stärker darauf auszulegen, sprich immer mehr auf die innovativen Unternehmen auszurichten, die wirklich diese Transformation antreiben. Also man kann sagen, besonders Small- und Mid-Cap-Unternehmen sind hier die treibende Kraft, während die großen und stabileren, gerade Pharma-Player, eher mit dem aktuellen Status so ein bisschen zufrieden sind und größere Veränderungen eigentlich meiden wollen. Und somit haben wir uns entschlossen, im Oktober 2021 dann auch den Fonds oder das Portfolio zu repositionieren, sodass das Portfolio nun unter dem neuen Namen Sustainable Health Transformation verwaltet wird und bietet eigentlich basierend auf 7 ausgewählten, attraktiven, langfristigen Investmentthemen mit Bezug zum Healthcare-Bereich ein sehr konzentriertes, aber auch sehr aktiv verwaltetes Portfolio. Und vielleicht die Themen kurz zu nennen, beinhalten hier wirklich Megatrends im Gesundheitswesen, also Komfort im Alter, Onkologie, Fettleibigkeit. Wir haben Medizinprodukte als Thema, Gentherapie, Gesundheitstechnologie und auch, wie zuvor angesprochen, den Bereich Emerging Market Healthcare, also das Gesundheitswesen in den Schwellenländern. Grundsätzlich unterscheiden wir uns mit dem Ansatz, glaube ich, in drei Merkmalen. Wir haben, wie angesprochen, eine deutliche Neigung zum Bereich Small- und Mid-Caps, da die Unternehmen aus unserer Sicht diejenigen sind, die am besten positioniert sind, in diese Transformation oder von der Transformation profitieren zu können, diese aber auch voranzutreiben. Wir haben wirklich globales Exposure, also nehmen globale Investments vor, unter der Berücksichtigung auch von Emerging Market Healthcare, können dafür auch die industrieführende Expertise von unserem China Healthcare Team nutzen. Und drittens der Fokus aufs Thema Nachhaltigkeit. Also unser Portfolio ist abgestimmt mit dem Ziel Nummer 3 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Das ist ja Gesundheit und Wohlergehen. Wir haben sehr starke Engagement-Tätigkeiten und Aktivitäten mit den Unternehmen, um das Nachhaltigkeitsprofil unserer Investments kontinuierlich zu verbessern. Und das Ganze ist auch abgestimmt mit unserem jährlichen Proxy-Voting-Zyklus, den wir vortreiben.
Mit diesem Blick ins Produktportfolio der UBS möchte ich heute enden und mich bei euch an den Empfangsgeräten fürs Zuhören bedanken. Uns von Bullen und Bären gibt es wieder in 2 Wochen auf diesem Kanal. Denkt daran, die Investition in die eigene Gesundheit ist die beste. Wenn man damit auch noch verdienen kann, soll es unser Schaden nicht sein. Danke Ernst Huber fürs Dasein.
Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Tag.
Und auch danke fürs Hiersein an Florian Töpfel, der uns einen spannenden Einblick in den Gesundheitssektor brachte.
Danke.